Den Predigtext zum Predigtthema Vaters Blumenstrauß finden wir in Epheser 1 und dort sind es die Verse 3 bis 14, die ich uns jetzt noch lesen möchte. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn hinauszuführen, auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir wollen beten. Ja, wie herrlich und wunderbar ist das, was du uns bereitet hast, was du für uns getan hast und für uns tust. Was bist du, Herr Jesus, für ein wunderbarer Herr? Und wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich ehren, deinen Namen rühmen dürfen, dass wir auf dich und dein Wort hören dürfen. Wir danken dir auch für unseren Bruder, danken dir für Konrad Straub, für seinen Dienst, die Prägung, die du ihm gegeben hast und das, was du uns dadurch auch mitteilen möchtest, auch heute Morgen. Benütze du ihn als Werkzeug in deiner Hand und rede du durch ihn zu uns. Und wir danken dir auch für unsere Geschwister in Israel, in diesen angespannten Zeiten, in diesen inneren Spannungen in Israel und auch die äußeren Gefahren, die da sind. Und nun ist diese Gruppe junger Leute unterwegs mit Daniel Burtsche und Karen Burtsche und vielen israelischen Geschwistern. Bewahr sie und segne sie, behüt sie. Und du kannst auch den äußeren Rahmen schenken. Du siehst, dass es sehr heiß ist, vielleicht darf es auch etwas kühler werden. Herr Jesus, danke, dass du alles so vollkommen führst. Vieles verstehen wir jetzt nicht und vieles ist für uns jetzt unnötig und widersprüchlich und sinnlos. Aber wir wissen, du sitzt im Regiment und du hältst die Fäden in deiner Hand, in der Welt und auch in unserem persönlichen Leben. Und auch was wir nicht verstehen und nicht erfassen können, es ist gut, und es wird zum Ziel führen, das du dir vorgenommen hast. Danke auch für die Verzagten und Verzweifelten in unserer Mitte. Danke für die, die Angst haben, die von Sorgen erdrückt werden. Danke, dass du ein Gott bist, der sagt, all eure Sorge werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Und so wollen wir dich loben und preisen und deinen Namen rühmen. Amen.
So, die Gefahr eines solchen Textes, der so komprimiert ist, wie gerade der Epheserbrief, der Anfang vom Epheserbrief, die Gefahr ist ja, dass das so an uns herunterrauscht, weil wir das ja schon x-mal gehört haben. Aber es tut uns immer wieder gut, mal so an ganz bekannten Texten einfach mal so stehen bleiben und so uns hineinzufinden in den Text. Und Paulus redet ja hier so, als hätte er den Schlüssel gefunden vom Anfang und vom Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte. Er sagt, Gott hätte zuerst an dich gedacht, an die Gemeinde. Und hinter allem Chaos der Menschheitsgeschichte verspricht Paulus der Gemeinde, dass Christus der absolute Mittler aller Heilswege ist. Das steht hier fest, grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Damit hast du eine unbegreifliche Stellung, unbegreiflich hohe Stellung in Gottes Weltenplan. Gott nimmt dich hinein in seine innigste Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es schien mir so, als nehme Gott mich und dich hinein in seine Dreiergemeinschaft, in die innigste, tiefste Herzensgemeinschaft Gottes. Und wenn du dich jetzt auf seine Behauptungen einlässt, die Paulus hier macht, ich sag dir, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Du wirst hineingerissen in eine fantastische Himmelsfülle. Achte mal, was Jesus dir hier jetzt verspricht, wenn du dich ganz an ihn hältst. Nicht wahr? Das ist ja das Zeichen, dass du auch vom Geist Gottes her lebst, dass du dich an ihn hältst. Es ist, wie wenn jemand kommt und dir, jetzt im Bilde gesprochen, und dir ein ganz gewaltiger Blumenstrauß entgegenhält. Und dieser Blumenstrauß, der hat ein Spruchband drumherum, um den ganzen Strauß rum, wie das ja öfters so ist, etwa bei Beerdigungen. Und auf diesem Spruchband, da steht drauf, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in allem geistlichen Segen durch Christus. Es ist ja die Gefahr immer wieder so, nicht wahr, dass man so alles so ein bisschen relativiert. Das ist in mir drin und ich denke, das ist in dir auch drin. Aber wir wollen jetzt mal ganz bewusst einfach mal so unsere Empfindungen, die da immer sind und die uns immer etwas bremsen, solchen Aussagen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, wir wollen jetzt mal einfach das beiseite stellen und sagen, jetzt nehmen wir einfach mal nur das Wort, wie es hier steht. Also, du hast nur noch nie vielleicht dir klar gemacht, was das bedeutet. Also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann, der dich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Siehst du, unter den vielen Blumen, die dir der Vater hier überreicht, mit diesen 7 Versen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, in Epheser 1, 3 bis 14. Das sind 7 einzigartige Versprechungen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die mit nichts, gar nichts übertroffen werden können. Und wenn du jetzt bereit bist, dich ganz auf diese 7 Blumen einzulassen, dann kann dir nur das Herz aufgehen über diese verschwenderischen Liebe des Vaters, die dir heute Morgen hier dargereicht wird, mit diesen 7 Versen. Also wir nehmen jetzt mal jede Blume einen Augenblick aus diesem Strauß heraus. Jede Blume, also es sind 7 Blumen, also viel drumherum noch, nicht wahr und so. Aber die 7 entscheidenden Blumen, die nehmen wir jetzt heraus und betrachten jede einzelne Blume, die ja stellvertretend ist für eine Aussage Gottes, die nehmen wir jetzt heraus und betrachten die miteinander. So, und dann werden wir natürlich die Blume, wenn wir sie so betrachten, wieder hineintun in den Strauß und nehmen dann die nächste Blume heraus. Also wer jetzt seine Bibel zur Hand hat, zufälligerweise oder weil er sich das so angewöhnt hat, dann ist das jetzt sehr, sehr sinnvoll, wenn du jetzt deine Bibel aufschlägst und dann diese 7 Verse mal vor dir hast. Also wir wollen sie jetzt Punkt für Punkt durchgehen. Also wir haben zunächst einmal das Spruchband gesehen, das Spruchband gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat und dann mit allem geistlichen Segen, der jetzt detailliert kommt. Jetzt musst du also erstmal prüfen, ob du bereit bist, auch das zu glauben. Das ist übrigens, nicht, da bin ich nicht nur allein. Es gibt auch andere, die haben das gleiche Problem, dass sie immer wieder mal innehalten müssen und sagen müssen, glaube ich denn das wirklich? Oder relativiere ich immer so ein bisschen? Ich weiß nicht, diejenigen, die da keine Schwierigkeiten haben, die verstehen mich vielleicht gar nicht so richtig, die aber dieselben Schwierigkeiten, wie ich auch habe, denen taut das dann auf und die merken dann, dass dann erst so die Fülle und die Kraft des Wortes Gottes über sie kommt, wenn man das auch wirklich glaubt und verinnerlicht, wenn man bereit ist, diesen Weg mit Jesus konsequent zu gehen, was er in seinem Wort hat, für dich und für mich bereitet hat. Also jetzt nehmen wir mal die erste Blume heraus. Und das ist die Erwählte. Ich habe jede Blume, habe ich jetzt unter einem Namen gestellt, dann kann man sich das vielleicht auch besser merken. Die erste Blume, das ist also jetzt in deiner Bibel Vers 4, die Erwählte. Denn in ihm, also in Jesus, hat er dich erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass du heilig und untadelig vor ihm sein sollst. Also diese Blume steht für deine Erwählung. Die war schon, bevor der Vater seine Weltideen zu verwirklichen begann. Da warst du schon in den Gedanken des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Du sagst jetzt natürlich auch sofort wieder, ja, ich merke von dem eigentlich gar nichts. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich merke nicht. Ich bin so verwurzelt so in dieser Welt und mit all dem Problematischen und mit diesen vielen Graustellen in der Welt bin ich verwurzelt, nicht wahr? Und da muss ich sagen, doch, trotzdem ist es so, du bist der Erwählte Gottes. Gott hat dich erwählt, wie, ob du das spürst oder nicht, es ist eine Tatsache. Du darfst das nie vergessen, du bist der Zielgedanke Gottes. Gott hat mit deinem Leben ein Ziel, das mag jetzt noch fern sein, aber er hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel hat Gott immer vor Augen. Denn Gott hat dich erwählt vor aller Zeit. Und das heißt, als er dich erwählt hat, hat er natürlich all diese Stationen gesehen, die du durchmachen musst hier in dieser Welt. Aber er hat dich vom Ziel her gesehen. Und Gott wird vom Ziel her, das er über deinem Leben hat, nicht abweichen. Und durch das Programm, das Jesus jetzt für dich erlitten hat, darfst du wissen, dass auch wenn in dieser Welt so viel schiefgelaufen ist und so viel Problematisches da ist und so viel Unklares da ist, wo du gerne Antwort hättest du von Gott gerne, darfst du wissen, dass dieser Zielgedanke Gottes dich ständig in den Augen Gottes begleitet. Mehr noch, vor dem Vater und vor dem Sohn hast du jetzt schon deine Vollkommenheit. Das ist doch das, was Gott vor sich hat. Wenn ich ein Programm habe oder ein Ziel habe, etwas erschaffe, dann habe ich ja immer das Ziel vor Augen. Ich habe natürlich auch die Stationen vor Augen, aber das Ziel ist doch das eigentlich Entscheidende. Und vor dem Vater und vor dem Sohn hast du jetzt schon dieses Vollkommenheitsziel. Er sieht dich immer von deiner Erwählung her. Siehst du, jetzt bist du eines Tages bist du herausgeboren worden, so wie ich alle und wir alle, bist herausgeboren worden als der Erwählte aus den Gedanken Gottes in die raue Wirklichkeit, in der du jetzt bist, in eine Wirklichkeit, wo du möglicherweise kaum den Horizont siehst, wo du möglicherweise Fragen über Fragen hast an Gott. Kann alles sein, aber das sind diese Stationen. Verstehst du, wenn du sagst, ich merke nichts davon, dann sind das Stationen trotzdem zu diesem Ziel hin, das Gott mit dir hat. Also, wenn du jetzt denkst, ich merke nichts davon, natürlich merken wir oft gar nichts davon, aber auch wirklich gar nichts davon. Wir sind trotzdem jetzt auf diesem Weg Gottes. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor in meinem Leben. Herr, Du hast alles in deiner Hand. Unser Vater hat dich aber schon erdacht, längst bevor du geboren worden bist. Das darf man nie außer Acht lassen. Das sagt ja hier Paulus mit dieser Blume der Erwählte. Jetzt bleibst du auch in dieser schlimmen Welt seine Erwählung. Und ich sage das mit großem Ausdruck, Nachdruck, weil du ohne Glauben an ihn dich hier nur als ein Hohn empfindest. Ich weiß das von Gesprächen und ich weiß das aus meiner Jugendzeit. Da hat es, ich sage es mal ganz kurz, da hat es in Zürich hat es so eine Gruppe gegeben, eine größere Gruppe. Das waren so die Realisten, also diese Menschen, die von Jean-Paul Sartre, die gesagt haben, wir Menschen sind in diese Welt hineingeworfen worden und keiner dieser Menschen weiß warum. Und wir leben in dieser, auf dieser Wasserkugel im Universum und keiner weiß, was er hier soll. Und wir kommen aus dieser Wasserkugel wieder raus und gehen ins Nichts hinein und keiner weiß warum. Das ist die Existenzialphilosophie von Jean-Paul Sartre gewesen. Und diese Menschen waren manchmal ganz sympathisch. Das waren nicht irgendwie verrückte Menschen oder so. Das waren nur Menschen, die einfach diese Sicht, wie uns die Bibel hier gibt, überhaupt nicht glauben konnten und annehmen konnten. Da muss man sich wirklich das mal vorstellen. Viele, viele Menschen, ohne dass die das so, sagen wir mal, so scharf formulieren, aber viele Menschen sind im Grunde genommen auf dieser Station. Dass sie einfach im Grunde keine Antwort haben, wirklich schlüssige Antwort auf ihr Leben haben. Und da muss ich denken, jetzt ist ja im Fernsehen, kommen gelegentlich Berichte über was da so in der Ukraine geschieht. Und da ist ja gesagt worden, das ist jetzt momentan, habe ich es jetzt nicht mehr wieder gehört, aber eine Zeit lang ist das sehr massiv gesagt worden, dass Hunderte oder Tausende von Kindern aus der Ukraine verpflanzt worden sind nach Russland. Verstehst du, das sind so Augenblicke, diese Kinder, die haben kein Elternhaus mehr, die haben keine Heimat mehr, die sind mit fremden Menschen zusammen, die wissen nicht, was sie dort in Russland sollen. Oder ich erinnere mich noch ganz klar an diesen riesigen Völkermord an den Tutsis. Das waren die Hutu und die Tutsis. Und die Hutus, das war eine Gruppe, die war zehnmal, also eine Menschengruppe, die war zehnmal größer als die Tutsis, glaube ich, ungefähr, oder achtmal größer. Und die haben, ich habe gestern noch das nochmal eingehend nachgeguckt, die haben 800.000 Menschen bis zu 1 Million Menschen haben die mit ihren Masketen umgebracht. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und jetzt sind die Kinder, dann hat man also das gehört und so, man hat sich entsetzt darüber und dann hat man die Kinder gesammelt, hat sie auf die Bahnhöfe gebracht. So, das sind dann so Übergangsbahnhöfe gewesen. Auf diese Übergangsbahnhöfe gebracht und dann waren all diese Tutsis, die waren alle in so Gruppen eingeteilt. Überall, wo sie dann an verschiedenen Orten hinkamen. Und diese Kinder standen alle so da, mit ihren Händchen und so, mit Ärmeln, standen so da und dann hatten sie so ein Schild um den Hals und da stand drauf, no Adresse, also keine Adresse. Siehst du, das ist die Welt. Das ist die Welt. Wenn wir das überlegen, diese Kinder, die wissen nicht mehr, aus welchem Dorf sie kamen, sie wissen nicht mehr, wer ihre Eltern waren, sie wissen nicht mehr, was sie hier auf dem Bahnhof sollen, sie wissen nicht mehr, wohin sie verfrachtet werden. Das ist die Welt. Und wenn einer nicht wirklich gefestigt ist im Glauben, dann muss er ja genauso empfinden. Dir hat aber der Vater sich geoffenbart und hat dir in seinem Wort einen unermesslich großen Wert gegeben. Unermesslich. Ich weiß, dass ich jetzt nicht übertreibe. Du darfst mit großer Gewissheit leben, dass du von ihm erwählt bist, heilig gemacht bist und untadelig bist zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Verstehst du, was ist das für ein Unterschied, den wir haben, verglichen mit der Welt, die keine Antwort hat? Was hast du da für ein Vorrecht mit dieser Blume, die Erwählte? Die meisten Menschen haben das nicht. Oder sagen wir mal, die mehrheitlichen Menschen. Da stecken wir diese Blume, nicht wahr, die nehmen wir jetzt, schauen sie an, und dann stecken wir diese Blume wieder zurück in diesen Strauß der anderen 7, 6 Blumen. Und jetzt nehmen wir die zweite Blume heraus, und das ist jetzt das Wunschkind. Das Wunschkind vom Vater. Das ist jetzt Vers 5. In seiner Liebe hat dich der Vater dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Das ist ein Satz, der uns viel zu geläufig geworden ist. Was heißt das, das Kind meines Vaters im Himmel zu sein? Durch Jesus Christus heißt es hier, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also mit dieser Blume erfüllt sich der Vater einen ganz persönlichen Wunsch mit dir. Er hat sich seit jeher vorgenommen, dich in seine innigste Dreiergemeinschaft hineinzunehmen, als sein Wunschkind eben. Das ist ja unerhört, wenn du das glaubst, ohne Abstriche zu machen. Und wir glauben doch der Bibel. Das ist unerhört. Und wenn du Mühe hast, diesen Kampf auszuhalten zwischen deinen Einwänden und deiner menschlichen Vernunft und dem Wort Gottes, und du spürst dieses Spannungsfeld in dir, dann kannst du mit Gott ringen und sagen, Herr, ich möchte aber deinem Wort mehr glauben als meiner menschlichen Vernunft. Also das mag dir jetzt alles zu fantastisch erscheinen, weil ja die besten Väter der Welt und die besten Mütter der Welt erst dann ihre Kinder lieben, wenn sie da sind. Verstehst du, wenn sie geboren sind. Vorher können sie ja die Kinder nicht lieben. Aber du hast einen Vater im Himmel, der schon vor deiner Geburt, längst vor deiner Geburt, einen tiefen Wohlgefallen hat an dir. Das ist eine viel umfassendere Liebe, als die Mütter und Väter dieser Welt sie haben. Du bist das ersehnte Wunschkind des Vaters. Und jetzt bist du da und hast deine Probleme, so wie sie sind. Und denkst oft gar nicht dran und siehst nur deine Probleme. Denkst, vergisst einfach diese Größe, die über deinem Leben sind. Nicht wahr, Paulus sagt, ich müsste jetzt eigentlich viele Stellen zitieren, aber geht ja nicht. Die Größe, die du hast vor dem Vater, die Größe, das ist überhaupt kein Vergleich mit dem, was du jetzt durchmachst. Wo du sagst, ich habe Probleme mit meinen Kindern, und nicht wahr, wenn ich mit Menschen zusammen bin und sie näher kenne, dann kommen Probleme auf mich zu. Das ist wirklich wahr, das habe ich auch. Aber drüber steht diese Verheißung, oder dies, über allem stehen diese 7 Blumen. Und das ist jetzt die Blume der Erwählung. Also, verstehst du? Und jetzt hast du natürlich deine Schwierigkeiten. Das gehört sich auch. Das sagt ja die Bibel auch, nicht wahr? Das stört ja den alten Menschen. Das stört die Welt um dich herum, wenn du dich so stark orientierst an dieser Bestimmung, die der Vater über dir gesetzt hat. Mit dieser Gewissheit, die wir jetzt nur angesprochen haben, die müsste man jetzt wirklich in einem Kreis durchdenken, die wir nur angesprochen haben. Mit dieser Gewissheit stecken wir jetzt die Blume wieder zurück in diesen großen Strauß. Und jetzt nehmen wir die dritte Blume heraus. Das ist die Blume in Vers 6. Nicht, das ist das Gotteslob. Das Gotteslob. Der Vater hat dich bestimmt zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er dich begnadet hat in dem Geliebten. Das heißt, du bist begnadet, du hast Gnadengaben bekommen. Und die müssen schon gar nicht spektakulär sein. Die müssen aber auch gar nicht sichtbar werden. Diese Gnadengaben, die du hast, und ich bin fest überzeugt, jeder hat sie auf seine Weise. Und wenn sie noch so versteckt sind, sie sind für Gott unverzichtbar wichtig. Unverzichtbar. Also wir gehen nochmal ganz kurz jetzt zurück. Wir haben also jetzt die drei Blumen, die hängen nämlich miteinander zusammen. Also die Erwählte, das Wunschkind Und jetzt das Gotteslob. Das ist sozusagen die Krönung. Nicht wahr? Die hängen in der Weise zusammen. Dafür hat er dir diese Gaben gegeben, die du hast. Und es ist ganz sicher gut, wenn du einmal über Gott drüber nach vor Gott oder mit Gott redest und drüber nachdenkst, was hat mir eigentlich Gott ganz Spezielles gegeben? Denn Gott hat jedem, der hier in diesem Saal drin ist, hat Gott etwas ganz Spezielles gegeben, das nur er hat. Und es ist gut, und das will Gott auch, dass wir mindestens das erahnen, was wir haben, was wir Gott an spezieller Gabe vorbringen können und Gott loben können, dass wir das wissen, dass wir nicht einfach so im Glauben so pauschal dahin leben und immer nur von dem leben, was andere sagen, was man in Predigten hört, sondern dass wir auch eine gewisse Verbindung erkennen zwischen meinem Leben, das eben so gelagert ist, und dem Lobpreis, den nur ich so bringen kann vor Gottes Thron. Und ganz besonders, das halte ich jetzt für, das sage ich auch anderen immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, ganz besonders ist es, wenn das Lob aus der Tiefe des Herzens kommt. Dann hat der Mensch noch eine ganz spezielle Bedeutung, wenn Gott das Lob aus der Tiefe bekommt von einem Menschen. Verstehst du, wenn du sagst, ich bin jetzt so belastet und ich habe jetzt eigentlich gar keinen Freiraum mehr, Gott zu loben. Jetzt ist das so stark, dass du dir dann auch vornimmst und sagst, ich will mich aber durchringen. Manchmal braucht es Stunden, manchmal nur Minuten, manchmal braucht es einen halben Tag, wenn es in seltenen Fällen noch länger, dass ich sage, ich will aber dahin streben, dass ich das Lob aus der Tiefe meinem Gott bringe. Und wenn es nur 2 oder 3 Sätze sind. Vater, jetzt will ich dich erheben. Vater, jetzt will ich vor dich kommen und will dich anbeten, und wenn es auch nur kurz ist, weil meine Seele keinen langen Atem mehr hat. Verstehst du, dann ist das Lob aus der Tiefe, und das ist das Schönste und das Größte, was es in dieser Welt gibt. Glaub mir das. Es gibt auch Stellen, wo das mindestens angedeutet wird in der Schrift. Also jetzt, wo die Wunde meiner Seele blutet, jetzt, wo quälende Erinnerungen immer wieder hochkommen, jetzt will ich durch meine spezielle Begabung will ich Gott anbeten, Gott loben. Und wenn es mir schwerfällt und wenn mir die Worte fehlen und so, das alles ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist dieser Wille, dieser freie Entschluss, auch aus der Tiefe der Seele heraus, Gott das Lob zu bringen. Ich weiß, dass es manche Leute gibt in den Zeugnissen, die sagen, das war der Durchbruch zur Freiheit. Also dieses Lob aus der Tiefe ist das Schönste und Schwerste, was der Vater von dir bekommen hat. Denn, Vers 6, der Vater hat dich bestimmt zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er dich begnadet hat in dem Geliebten. Aber jetzt vorerst stecken wir diese Blume wieder zurück. Das ist also die dritte Blume. Stecken sie wieder zurück. Und das Gotteslob, und nehmen jetzt die vierte Blume heraus. Und das ist eine ganz andere Blume jetzt. Das ist der Gottesschmerz. Was ist das für eine Blume? Die unterscheidet sich ganz und gar von den anderen Blumen. In Vers 7 und 8. In Jesus hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was ist das für ein Reichtum, wenn der lebendige Gott in diese Welt hineinkommt und das tut, was er getan hat? Was ist das für ein Reichtum seiner Gnade? Und da denkst du sofort, Da denkst du vielleicht sofort, oh, ich kenne das, ich weiß das, wie wunderbar ist das, dass das allen Menschen gilt. Nicht? Das ist ja der Gedanke, der dann immer wieder so, wenn man solche Texte durchnimmt, immer wieder schnell in die Diskussion hineinkommt. Da muss ich dir sagen, nein, nein, das ist nicht so. Das gilt nicht allen Menschen. Nicht wahr? Dir hat ja Gott sich offenbart. Dir hat Gott gezeigt, was er mit dir vorhat. Du weißt, dass Gottes Wort wahr ist oder solltest es auch wirklich glauben. Du weißt das, die anderen wissen das nicht. Siehst du, du weißt, dass dieses Geschenk, diese Blume den Vater gekostet hat und dem Sohn gekostet hat. Du weißt das, die anderen wissen das nicht. Siehst du, du weißt, dass alle Reichtümer des ganzen Universums nicht ausreichen würden, um das Schuldproblem in deinem Leben klarzulegen. Du weißt das, die anderen wissen das nicht. Du weißt so vieles über diese Blume, der Gottesschmerz, du weißt so vieles darüber, aber wenn das dem anderen nicht gesagt wird, verstehst du, dass der Vater jedem diese Blume schenken will, jedem, wenn das dem anderen nicht gesagt wird? Verstehst du, wo bleibt dann die Hoffnung des anderen? Dann gilt sie ihm ja nicht, weil er sie nicht kennt. Das dürfen wir uns nie zu billig machen. Zu billig machen, dass wir so denken, na ja, es geht ja alles auf am Ende. Also 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Dafür hat er für alle einen Berg geschaffen. Das muss man immer sich wieder vergegenwärtigen. Gott hat sich einen Berg geschaffen, wo alle dieser grausige Unrat der ganzen Welt übereinander ist, wo alles da ist. Und dann haben einige wenige, zu denen wir gehören, wir haben Jesus gesehen im geistigen Auge, wie er auf diesen Berg gestiegen ist, verstehst du, und die Erlösung geschaffen hat. Überall, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist dann seine Gnade, die über dem Berg ist, mächtiger als diese ganze unübersehbare Scherbellino des Elends. Was immer man dir von dort wieder aufladen will, und wenn es deine eigene Seele tut, er lässt dich für immer befreit zurück. Das müssen wir uns auch immer wieder sagen, gerade in der Seelsorge, immer wieder sagen. Da darf man nicht, wie soll man sagen, so in den Gedanken hinein verfallen, ich kann doch dem nicht immer dasselbe sagen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, seit Jahren habe ich eine Frau, die jeden Tag anruft. Jeden Tag. Und immer wieder beruhigt sie sich. Und ich muss natürlich auch darum kämpfen, dass so jemand sich nicht an mich gewöhnt oder so. Aber weil es so schwer ist für einen Schwermütigen zu glauben, dass wirklich auf diesem Scherbellino alles liegt, alles. Die Ekelhaftigkeit des Lebens und der Vergangenheit, alles liegt auf diesem Scherbellino. Also mit dieser Gewissheit, dass wir hier haben, nicht mal der Gottesschmerz, mit dieser Gewissheit, dass wir in ihm wirklich absolut befreit sind von allem, was uns belastet, stecken wir diese Blume wieder hinein. Nehmen sie immer wieder heraus, wenn Zweifel kommen, immer wieder die Blume rausnehmen, immer wieder die entsprechende, wie die Zweifel eben sind, die entsprechende Blume wieder herausnehmen. Und so ganz wichtig ist dieser Gottesschmerz. Für mich hat die so eine violette Farbe. So, und dann das fünfte Geschenk, das wir jetzt aus diesem Strauß herausnehmen, das ist die Frühlingsblume, also die Schlüsselblume. Das ist so eine gelbe Blume, das weiß ich noch aus meinem Botanikunterricht, da hat man immer diese Blume dann zeichnen müssen und so hören müssen. Also das ist die Schlüsselblume, die wir jetzt herausnehmen. Und wie der Name sagt, hat dir der Vater den Schlüssel gegeben, der dir Aufschluss gibt über die größten Ewigkeitsziele Gottes. Das ist die Schlüsselblume. Nicht? Denn das Gewaltige an dieser Blume ist, wie sie heißt, das Geheimnis seines Willens. Das ist das Gewaltige, so wie es dort in Vers 9 und 10 heißt. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. Das ist also ein Ratschluss gewesen, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst wird, was im Himmel und auf Erden ist. Also ich stelle mir das so vor, der Vater und der Sohn und der Geist in ihrer Dreiergemeinschaft, die haben einen Rat gehabt. Und dieser Rat vor aller Unendlichkeit, und dieser Rat hat einen Schluss gefasst. Und in diesem Schluss, den in diesem Rat Gottes gefasst worden ist, nicht wahr? In diesem Schluss liegt eben die letzten tiefsten Antworten Gottes vorhanden. Und die hat ganz besonders Paulus hat die offenbart. Die dürfen wir glauben. Wir haben eine Ewigkeitsschau, die selbst Christen oft nicht haben, andere Christen oft nicht haben. Der Vater würdigt dich, diese großen Weltideen und Heilsziele zu erkennen, deren Kosten er aber längst überschlagen hat. Längst bevor das Licht in diesem Universum entstanden ist, bevor diese Galaxien sich zu drehen begannen, hat Gott diesen Ratschluss längst in seinen Gedanken ist dieser Ratschluss schon in Bewegung gekommen. Das ist der ewige Ratschluss, zu dem Vater und Sohn gekommen sind, am Ende alles in diese ewige Harmonie hineinzuführen. Da gibt es kein Knie mehr. Am Ende gibt es kein Knie mehr, das sich nicht beugen wird aus Freude und Dankbarkeit vor Gott. Und dir hat er den Schlüssel gegeben, um dieses Ziel zu erkennen, in seinem Wort und in seinem Geist. Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, die ihm das zutrauen, was Gottes Wort sagt. Nur wenige Menschen ahnen, in was für ein Vorhaben sie der Vater hineinberufen hat. Ich weiß nicht, ich nehme an, die meisten haben das schon gehört und wissen das, aber es ist wichtig, dass man immer wieder einmal das in der geballten Kraft auf sich wirken lässt. So, aber nun stecken wir auch diese Blume wieder zurück. Nicht der Gottesschmerz, der Gottesschmerz wieder zurück und nehmen jetzt die Schlüsselblume, die nehmen wir jetzt zurück und nehmen jetzt die nächste Blume, das ist der Erbprinz. Das heißt, das ist die sechste Blume, das heißt in Vers 11 und 12, mit ihr verspricht dir der Vater das Erbe, das er für dich vorgesehen hat. Du lebst hier nämlich als ein Erbprinz, als eine Erbprinzessin in dieser Welt. Was man nicht vermutet, wenn man oft so einander begegnet, muss ich mir auch manchmal das einfach vergegenwärtigen und sagen, das ist ein Erbprinz, das ist eine Erbprinzessin. Da darfst du nicht gering denken über die, das ist eine Erbprinzessin. Paulus sagt in Vers 11 und 12, im Vater bist du zum Erben eingesetzt worden, der du dazu vorherbestimmt bist, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit du etwas seist zum Lobe seiner Herrlichkeit, der du zuvor auf Christus gehofft hast. Und da kannst du ganz sicher sein, dieses Erbe, das ist schon im Himmel, das auf dich wartet. Das muss etwas ganz Überwältigendes sein. Verstehst du, der Vater, der hat ja das ganze Universum, das man nicht über nicht einmal denkerisch erfassen kann, nicht mal von Gedanken her erfassen kann, weil es eine solche Dimension hat. Der Vater kann dir das ganze Universum auffahren, wenn es sein muss. Oder habe ich übertrieben? Also Paulus sagt jedenfalls, der seinen einzigen Sohn für uns dahin gegeben hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Nur eines sollten wir nie verschweigen, dein Erbe im Himmel ist ganz tief verbunden verwurzelt mit dem Leben, das du hier in dieser Welt hast. Alles hängt damit zusammen. Dein unübersehbare Herrlichkeit, die Gott dir schenken will, mit diesem kurzzeitigen Leben, über das du manchmal seufzt. Das darf man nie außer Acht lassen. Du weihst ihm dein Leben, also weihen, du weihst ihm dein Leben Tag für Tag, ganz bewusst. Und er verwaltet gleichzeitig dein Erbe im Himmel. Und so hat auch die Blume, der Erbprinz, seinen ganz festen Platz in Vaters Blumenstrauß. Und während jetzt wir diese Blume wieder zurücktun, nehmen wir noch die letzte Blume heraus. Das ist die Blume für die Zweifler. Die Zweifler, die müssen auch diese Blume immer wieder mal herausnehmen. Da gibt es nämlich extra noch eine siebte Blume, und das ist das Gottessiegel. Das Gottessiegel. Diese Blume muss ich immer wieder daran erinnern, wenn Zweifel kommen, wenn du unsicher wirst. Denn das Gottessiegel steht für das Versprechen, dass der Vater niemanden enttäuschen wird, der ihm vertraut. Das hat mal, ich glaube, Blum hat gesagt oder sonst jemand, aber ich meine, es wäre Blum hat gewesen, der hat gesagt, Gott kann alles, nur eines kann er nicht und kann er nie. Und das ist die Menschen enttäuschen, die ihm vertrauen. Das kann Gott nicht. Und das muss ich dann auch solchen Leuten wie diese Frau auch immer wieder sagen. Gott kann dich gar nicht enttäuschen, wenn du dich so an ihn wendest, wie du das mir jetzt am Telefon gesagt hast. Und deswegen heißt die siebte Blume so genannt, das Gottessiegel, Vers 13 und 14. Weil du das Wort der Wahrheit gehört hast, nämlich das Evangelium deiner Seligkeit, bist du, also jetzt als du gläubig wurdest, versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Er ist das Unterpfand deines Erbes zu deiner Erlösung, dass du sein Eigentum bist zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also mit diesem Siegel gibt dir der Vater das Versprechen in die Hand, dass die Wahrheit aller Blumen, und jetzt nehme ich die sieben Blumen, aller sieben Blumen unumkehrbar ist. Sie sind dir vermacht, verbrieft und versiegelt durch den Heiligen Geist. Das ist wichtig, nicht wahr? Wenn dein Herz dich verdammt, nicht wahr? Dann ist eben Gott größer. Er weiß um die Versiegelung in dir. Verstehst du, dein Herz kann dich verdammen. Es gibt ja, das wissen wir doch fast alle, es gibt doch so viele Menschen immer wieder, die fragen, bin ich dann auch errettet und ist das dann auch so? Habe ich nicht den Heiligen Geist gelästert und so? Wir kennen ja diese Fragen. Und dann, verstehst du, dann ist es doch so wichtig dann, dass diese Person wieder versteht, wieder begreift. Wenn ich glaube an den Herrn Jesus, dann bin ich versiegelt in seinem Heiligen Geist. Du sagst, mein Glaube ist viel zu mickrig, dann kann ich dir nur sagen, ja, das stimmt, ja, dein Glaube ist viel zu mickrig. Absolut. Aber deswegen bist du versiegelt. Siehst du, oder du sagst, ja, mir fallen ständig die Sünden ein. Das ist auch so ein Satz, der immer wieder kommt. Ständig fallen mir die Sünden ein. Ja, stimmt, und es war auch schlimm, was du gemacht hast. Aber deswegen bist du versiegelt. Also der Vater sieht dich natürlich so, wie du im Augenblick bist. Das ist ganz klar. Aber der Vater hat immer hat er das Ziel, gleichzeitig das Ziel, das er mit dir hat vor Augen. In dir ist der Glanz und die Schönheit und die Leuchtkraft seines Siegels. Und kommt jemals ein großer Geist an deine Tür, Und der will dir noch irgendetwas Zusätzliches bringen, nicht wahr? Dann frag ihn, bringst du mir eine Blume, die noch schöner ist als diese sieben Blumen in diesem Strauß? Hast du mir noch eine Blume, die denen ebenbürtig werden oder gar noch übertreffen? Hast du mir eine Blume, die größer ist als die Erwählte, größer leuchtet als das Wunschkind und die mich mehr erfreut als der Lobpreis seiner Gnade und die meine Gedanken noch tiefer beseelen kann durch die Entschlüsselung als die Schlüsselblume und als das und noch etwas, was größeres Gewicht hat im Festhalten deiner Wahrheit als das Gottessiegel. Also kommt jemals ein Zweifel über dich, dann greife die nach der entsprechenden Blume. Greife daraus, nimm sie aus dem Strauß heraus. Denn in diesem Strauß hast du das ganze Farbspektrum der Liebe Gottes. Hier hält der Vater seine Liebe und seinen Reichtum für dich persönlich bereit. Wenn du deine Bibel zur Hand nimmst und es dir und du auch dich leiten lässt durch den Geist und dir entsprechende Blume herausnimmst und die vor dich hältst, meditativ vor dich hältst. Hier fällt der Vater seine Liebe und sein Reichtum für dich bereit, für alle, die ihn lieben, so wie wir das wollen und immer wieder auch erbitten. Das ist Epheser 1, 3 bis 4 im Schnelldurchlauf.
Ja, heiliger, ewiger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Blumenstrauß. Wir danken dir für den Blick in deine Herrlichkeit, in deine Ewigkeit, den du uns aufgetan hast, durch dein Wort und auch jetzt wieder durch die Predigt, durch die Erinnerung, durch deinen Heiligen Geist. Dass wir aufsehen dürfen, dass wir hineinsehen dürfen in deine Herrlichkeit, in deinen Weltenplan, in deinen Ewigkeitsplan, in deinen Plan mit uns, jedem Einzelnen, mit deiner Gemeinde und dass du uns reinnimmst in deine innige Gemeinschaft. Herr, wir beten dich an und wir ehren dich, dass du den Zugang freigemacht hast, Herr Jesus Christus, indem du auf dem Schuttberg unseres Lebens für unsere Sünde gestorben bist. Du hast alles bereinigt, du hast alles erledigt, ein für allemal. Und wir dürfen vor dir niederknien, uns ganz dir hingeben und danken, dass du uns so befreit hast, dass wir in Freimut, in Offenheit vor den Thron des Vaters kommen dürfen und diese wunderbaren, herrlichen Welten sehen dürfen. Danke, Herr, dass du auch siehst, wie wir immer wieder mit unseren Herzen, mit unseren Blicken abweichen, wo wir uns ablenken lassen von den Dingen dieser Welt, vor dem, was vor Augen ist, auch immer wieder durch eigene Krisen und Nöte und auch, Herr, durch unseren eigenen Hochmut, durch das Kreisen um uns selber, durch die Zufriedenheit mit uns selber, wo der Blick vernebelt, verdunkelt wird und wir das vergessen, was wir in dir alles haben. Und so bitten wir dich jetzt wieder ganz neu, Herr, reinige du uns, heilige du uns, befreie du uns und schenk du uns den Blick für deine Ewigkeit. Lass unsere Herzen ganz auf dich gerichtet sein, ja Herr, und wir wollen uns demütigen vor dir, wir wollen uns dir hingeben, wir wollen alles bei dir ablegen und dich alleine Herr sein in unserem Herzen. Du sollst der Herr sein in unserem Herzen und nichts anderes soll neben dir stehen. Wir wollen unsere Herzen ganz neu dir hingeben, auch heute an diesem Morgen. Und wir danken dir, dass du uns dann ausstattest, ausrüstest, unseren Weg zu gehen, den du uns weißt und der, auf den du uns gestellt hast, dass wir deine Nähe und deine Bewahrung und deinen Segen mit uns wissen dürfen. Du bist wunderbar. Ja, und jetzt wollen wir gemeinsam beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.